Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Willkommen beim Podcast der Fachzeitung Landwirt. Schön, dass du heute dabei bist. Wir sprechen über ein Thema, das einige Familien trifft und trotzdem oft im Stillen bleibt. Es geht um Demenz. Und ganz besonders, wie geht man damit um, wenn der eigene Partner oder die eigene Partnerin an Demenz erkrankt? Was verändert sich im Alltag, in der Kommunikation, in der Beziehung und wie kann man sich als Angehöriger oder Angehöriger schützen, ohne das Gefühl zu haben, man lässt den anderen im Stich? Wir wollen heute Orientierung geben, wie man sich vorbereiten kann, praktische Ansätze teilen und auch über Entlastung sprechen, denn niemand muss diesen Weg alleine gehen. Bei mir sind heute Angelika Leitner, Redakteurin für die Rubrik Leben am Hof beim Landwirt und Frau Sonja Kriebane-Kargl, klinische Psychologin. Hallo, grüß euch.
Hallo, herzlich willkommen.
Angelika, du hast sicher viele spannende Fragen vorbereitet. Ich habe gesagt, wir starten gleich rein.
Wir starten gleich los. Sonja, wenn ich bemerke, dass mein Partner jetzt zunehmend vergesslicher wird, wann muss ich mir dann Sorgen machen?
Was heißt zunehmend vergesslicher? Zunehmend vergesslicher meinst Alltagsdinge wie Schlüssel verlegen, Dinge immer suchen, sowas?
Ich meine so Dinge, die Geburtsdaten vergessen, vielleicht Schlüssel so verlegen, dass sie nicht mehr auffindbar sind. Also schon jetzt nicht das Normale vergessen, sondern schon ein bisschen das Dramatische, wo man denkt, ist alles mit ihm oder mit ihr in Ordnung?
Okay, Sorgen machen muss immer, wenn jemand zum Beispiel früher die ganze Buchhaltung gemacht hat und grundsätzlich ein Zahlenmensch ist und dann ein Trinkgeld gibt, was in gar keiner Relation mehr steht zu sonst. Oder wenn man einmal einen Lagschein falsch ausfüllt, ist das nicht so ein Thema, weil das passiert ja jedem. Man hat die falsche Brühen auf oder man hudelt. Auffällig ist es dann, wenn man die Kontonummer, die man schon 30 Jahre hat oder 40 Jahre hat oder immer schon hat, seit man ein Konto hat, dann einfach nicht mehr weiß. Das sind so Sachen, die auffallend sind. Oder auch, wenn ich ständig suche, weil jeder legt üblicherweise einen Schlüssel vom Auto an den gleichen Platz. Wenn ich den dann dort nicht mehr hinlege und den ganzen Tag mit Suchen beschäftigt bin, das sind einfach Sachen, die über das normale Altersvergessliche hinausgehen.
Das heißt, da könnte ich jetzt mal zu beginnen, mir Sorgen zu machen oder auch mal darüber nachdenken, okay, da ist jetzt etwas nicht in Ordnung. Was wären da jetzt die nächsten Schritte?
Der übliche Schritt ist, den Angehörigen einmal anreden, was oft nicht sehr gut ankommt. Nicht gleich sagen, du bist dement, weil das sagt man landläufig schnell, so wie man sagt, du bist ja depressiv, wenn jemand schlecht gelaunt ist oder schlecht drauf ist, sondern einfach mal sagen, du, mir ist das und das und das aufgefallen, fällt dir das eigentlich auch auf? Also mal in kleinen Dosen anreden. Es gibt da Menschen, die jung dement werden. Das heißt nicht, dass man Demenz nur kriegt, wenn man 70 und älter ist. Es gibt auch Menschen, die jung an Demenz erkranken können. Mein Jüngster war 50 zum Beispiel. Das ist nochmal was anderes, als wenn jemand sehr in hohem Alter an Demenz erkrankt.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis. Der Landwirt begleitet bäuerliche Familien mit Praxis, Hintergrund und Geschichten, die das echte Leben am Land zeigen. Wenn Ihnen unser Podcast hilft, dann lohnt sich auch ein Blick in die Zeitung. Mit einem Abo unterstützen Sie uns und unsere unabhängige Berichterstattung. Alle Abo-Informationen finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Was mache ich dann als Nächster? Gehe ich dann mit wem rede ich darüber? Gehe ich zum Arzt? Zu welchem Arzt? Was mache ich als Nächster?
Also als Erstes würde ich mal zum Hausarzt gehen. Und ich würde mal zum Hausarzt gehen und sagen, das ist mir aufgefallen. Weil wenn Demenz sehr früh erkannt wird, gibt es die Möglichkeit, das etwas zu bremsen. Man kann es nicht ganz abstoppen, man kann es auch nicht heilen, aber wenn man es früh erkennt, kann man den Verlauf verzögern. Das ist ein wichtiger Punkt, geht man also zum Hausarzt. Dann, wenn da könnte man überwiesen werden zu einem Neurologen oder einem Psychiater oder auch in ein Krankenhaus. Die meisten haben schon Demenz. Ambulanzen oder Gedächtnisambulanzen, wie das zum Beispiel in Graz heißt, wo man dann hingehen kann und zur Abklärung machen kann. Da macht man verschiedene Tests. Es gibt die Tests auch im Internet, aber das ist nicht das Gleiche, weil wenn man die Tests bei einem macht, der das gelernt hat, schaut der halt auf andere Dinge. Also es wird nicht nur abkackelt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt für mich, dass man dorthin geht, wo sich auch jemand wirklich auskennt. Weil man möchte ja Diagnose, man möchte ja wissen, kann ich es aufhalten und wenn ich es nicht aufhalten kann, was kann ich tun, dass ich die Zeit, die ich habe, so gut wie möglich nutzen kann.
Ist es jetzt so, dass die Leute eher kommen und sagen, mir ist das schon lange aufgefallen bei der Person oder entwickelt sich das dann doch relativ rasch?
Das ist sehr unterschiedlich, weil es ja sehr unterschiedliche Formen von Demenzen gibt. Es gibt zum Beispiel Demenzerkrankungen, die, wir nennen das ja primäre Demenzen. Also eine Ersterkrankung ist die Demenz und dann gibt es noch sekundäre Erkrankungen, Demenzerkrankungen. Das ist, dass man zuerst eine andere Diagnose hat, wie, weiß ich nicht, Diabetes, schlechtes Blutbild, veränderte Zuckerwerte, ganz viele andere Sachen und das auf das hin oder ein Schlaganfall und das auf das hin dann die Demenz noch dazukommt sozusagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber meistens kommen die Leute erst, wenn es ihnen schon länger aufgefallen ist. Wenn man wir auch kaum unterstören, dass er dement ist, weil das schaut ja dann bei, wenn es was zu erben gibt, dann wieder so aus, als wollte man dringend oder vielleicht frühzeitig was erben. Das ist ja auch oft so ein Punkt. Es kommt ja dann ein ganzes Paket mit. Und man will ja auch kaum seine Eigenständigkeit absprechen. Man möchte ja nicht sagen, du darfst nicht mehr Auto fahren. Aber wenn es so riskant wird für alle, muss man irgendwas machen.
Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dem Auto fahren oder Traktor fahren. Was kann ich da tun? Was darf ich tun? Wann muss ich was tun?
Tun muss man immer dann was, wenn man das Gefühl hat, die Person selber ist gefährdet oder es ist gefährlich für den anderen. Manchmal ist es hilfreich für ältere Menschen oder Menschen, die eine demenzielle Erkrankung haben, wenn man sagt, du, wenn du nicht auf die schaust, ist das eine eigene Geschichte, aber wenn du dann irgendein Kind irgendwie... Wenn das dann ein Kind betrifft oder sonst, dann wird es schwierig. Oder manchmal ist auch ein Punkt, das ist zwar nicht der Regelweg, dass man dann sagt, naja, und was, wenn du den Traktor dann zusammen hast oder das Auto, das zahlt die Versicherung dann nimmer. Das ist auch ein Punkt, das ist zwar nicht ganz okay, aber man muss halt immer abwägen, wie riskant ist es? Wie viel kann passieren, sowohl demjenigen, der die demenzielle Erkrankung hat, als auch dem Umfeld? Das ist halt immer die Frage.
Wer entscheidet das am Schluss?
Faktisch müsste man den Amtsarzt kontaktieren und sagen, man möchte so eine verkehrspsychologische Untersuchung machen. Oder es fällt im Straßenverkehr auf. Wenn er zum Beispiel, er oder sie im Straßenverkehr sehr auffällig ist und die Polizei kommt, dann wird es eben Verdacht in irgendeine Richtung besteht, wird dann der Amtsarzt kontaktiert und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man eben, der wird entzogen, der Führerschein, oder es, und den muss man dann halt in irgendeiner Form, muss man so eine verkehrspsychologische Untersuchung machen. Da bin ich nicht Expertin.
Aber es geht mir darum, dass Leute quasi keine Angst haben davor, dass sie einmal zum Arzt gehen, weil sie denken, ah, dann verliere ich auch gleich meinen Führerschein, das ist nicht der Fall, sondern es geht einfach einmal um die Abklärung.
Nein, das ist nicht der Fall. Also man kann auch, wenn man eine ganz leichte Form von Demenz vielleicht hat, noch Auto fahren. Also das sind die Wege, die man ständig fährt, zum Geschäft ums Eck oder die Wege, die man immer gefahren ist. Aber vielleicht nicht eine Urlaubsfahrt nach Italien von, weiß ich nicht, von Leoma aus oder wo, wenn man das auch noch nie gemacht hat, sondern kurze Strecken. Und vielleicht, dass jemand auch dabei ist, der dann sagt, okay, schauen wir, ob das passt oder nicht. Es gibt beispielsweise vom ÖMTC einen Fahr-Fitness-Check, den man als, sage ich mal, mit 60 plus machen könnte. Da fährt man die Strecken, die man regelmäßig fährt, mit einem Fahrlehrer oder Fahrinstruktor, der schaut sie mal an. Was geht noch gut, was geht nicht so gut, hat aber keine Konsequenzen für einen selber. Das heißt, man kriegt zwar Rückmeldung, aber es geht nicht an die Behörde irgendein Bescheid oder ansonsten irgendwas. Hat keine Konsequenzen, aber man selber weiß, wo muss man aufpassen, was geht noch, was geht nicht mehr gut.
Jetzt für mich als Angehöriger, wie sieht der Verlauf der Demenz aus? Worauf muss ich mich einstellen? Wie kann ich mich vorbereiten?
Demenz hat viele verschiedene Stadien. Grundsätzlich gibt es 8 Stadien einer Demenzerkrankung. Was schwierig ist, man kann nicht sagen, wann ist was. Wichtig ist, die Wahrnehmung verändert sich. Das heißt, das Orientieren wird schwieriger, zum Beispiel im Raum, auch draußen. Manchmal, also die Menschen machen eine Rückentwicklung. Das heißt, die gehen in der Zeit zurück. Das ist, was es schwierig macht. Einstellen muss man sich drauf, dass es sein kann, dass der Mensch, den man bisher als Partner hatte, sich sehr verändert, faktisch ein anderer Mensch wird. Das macht er aber nicht absichtlich und auch nicht, um jemanden zu ärgern. Das wird manchmal Demenzkranken unterstellt. Das machst du nur, damit du mich segierst. Das ist nicht so. Die Wahrnehmung ist anders. Viele Dinge sind anders. Das Körpererleben ist anders. Also die Wärme- und Kälteempfindung verändert sich, wenn man zum Beispiel dann bei 25 Grad im Sommer einen Wintermantel anzieht. Das Gedächtnis verändert sich. Man merkt sie viele Dinge nicht mehr. Leichter merkt man sie Dinge, an die man eine Bindung hat. Wenn man was Positives oder was sehr Negatives erlebt hat, das kann man leichter herholen. Für den Angehörigen ist es schwierig. Angehörige haben oft Schuldgefühle. Ich tue nicht genug. Aber der Mensch ist ja noch immer Erwachsener. Der Mensch mit einer demenziellen Erkrankung ist noch immer Erwachsener. Und oft verändert er sich aber so, dass es sehr kindlich ist. Dann neigen die Angehörigen auch oft dazu, ihnen Fähigkeiten abzusprechen. Ein bisschen was selber tun ist ein wichtiger Punkt für eine Person, die Demenz hat. Wenn der früher viel mit Werkzeug gearbeitet hat, vielleicht irgendwelche Dinge sortieren lassen. Also nicht nichts mehr tun lassen, das ist für einen Angehörigen ein großer Punkt. Schon irgendwelche Aufgaben geben. Nicht irgendwelche sinnlosen wie Knöpfe in der Box werfen zum Beispiel, wie man das im Kindergarten macht. Nichts gegen Kindergarten, aber das passt für einen Menschen, der immer gearbeitet hat, nicht. Also irgendwelche Dinge, aber es heißt halt für den Angehörigen dabei sein. Weil ganz allein lassen ist halt oft schwierig. Gerade mit gefährlichen Gegenständen, der Haushalt ist gefährlich, Messer, Elektrogeräte. Und für die Angehörigen heißt es, lernen, auf sich selbst zu schauen. Ich darf auch einmal was alleine machen. Ich darf auch einmal sagen, es ist mir zu viel. Wir brauchen vertretungsweise einen Pflegeplatz. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und das Wichtigste, finde ich persönlich, ist Informationen einholen. Wie tut mein Angehöriger mit Demenz? Jede Demenz ist anders. Jeder Mensch reagiert anders. Das heißt, was gibt's für Dinge, die ich tun kann, um mir und meinem Angehörigen, der an Demenz erkrankt ist, den Alltag zu erleichtern?
Wie viel hilft da Struktur im Alltag?
Struktur hilft viel, weil Struktur ist Sicherheit. Aber jetzt eine völlig neue Struktur zu bringen, die nie da war, verwirrt. Also wenn jemand immer um 5 Uhr aufsteht und dann fange ich an, ich lasse ihn länger schlafen, bringt ihn das noch mehr durcheinander als Dinge, die er so immer gehabt hat. Eher schauen, dass man die Struktur aufrechterhaltet, aber halt kleinere Dinge nur mehr machen lässt.
Was kann ich noch tun, wenn mir alles zu viel wird als Angehörige?
Gute Möglichkeit ist immer, wenn man noch andere Personen einbindet. Also nicht immer nur die Frau oder der Mann, sondern vielleicht Kinder, Enkelkinder, vielleicht auch manchmal Nachbarn und wenn es nur um die Fahrt zum Arzt geht, weil die Angehörige die hauptbetreuend ist, dann ein bisschen Zeit hat, was anderes zu machen. Das heißt, vielleicht einmal in der Woche trotzdem ins Kaffeehaus gehen, ohne den Angehörigen, der eine demenzielle Erkrankung hat. Nicht alle Patienten mit demenziellen Erkrankungen sind so, dass man sie nicht ein bisschen allein lassen kann. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit verschiedener Systeme mittlerweile technisch, irgendwelche Kameras, wo man halt sieht, vielleicht eine halbe Stunde kann ich weggehen, der Angehörige kann sich beschäftigen oder schlaft. Das soll jetzt nicht das alleinige Mittel sein, aber wenn ich mal zum Beispiel zum Arzt müsste und meinen Angehörigen allein lassen muss. Es gibt auch Urlaube für Angehörige von Demenzpatienten, die kann man mit dem Demenzpatienten machen. Und sonst durchaus einmal auf Kur gehen oder auf Reha gehen und sagen, in der Zeit muss jemand anderer schauen. Ich weiß eh, es geht dann immer ums Geld und wie werden wir das alles organisieren? Alles geht, weil wenn die zweite Person, die Hauptbetreuung, die es ausfällt, dann muss ich das System immer ganz neu organisieren. Das ist mühsamer, als wenn man der einen Person, die einmal Hauptbetreuung, die es einmal eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen die Chance gibt, sie zu erholen. Und eine demenzielle Erkrankung ist sehr anstrengend für alle, weil der Mensch, den man kannte, sie einfach verändert. Der wird ganz anders. Alles, was er vorher konnte, wird weniger. Es ist vielleicht nicht mehr nicht da, aber es wird weniger.
Was würdest du jetzt sagen aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung? Was sind so Dinge, die man vielleicht frühzeitiger regeln sollte und worauf sollte man da achten? Sei es jetzt, wie möchte ich meinen Lebensabend dann verbringen? Was möchte ich noch tun? Wo gibt es da Versäumnisse?
Wichtiger Punkt, finde ich, ist immer, sich mal, solange man noch relativ fit ist, auch wenn man schon Demenzdiagnose hat, zu überlegen, was wollte denn immer mal machen? Also ich wollte vielleicht immer mal irgendwo hin auf Urlaub fahren, das habe ich nie gemacht, weil das mache ich dann in meiner Pension oder das mache ich dann, wenn ich 80 bin, solche Sachen mal gleich machen. Wichtig wäre natürlich auch eine Patientenverfügung. Das macht niemand sehr gerne, manche machen es nicht. Und alles schriftlich festhalten. Alles schriftlich festhalten, was man möchte. Das kann auch sein, vielleicht so das Begräbnis klingt jetzt schier, aber ich weiß dann, dass die Dinge so laufen werden, wie ich mir das vorstelle. Und das macht es für die Angehörigen dann letztendlich auch leichter. Regeln würde ich auch, wer wird mich begleiten, wenn ich ins Krankenhaus müsste. Das ist auch noch ein Punkt, der mir gerade einfällt. Wenn jemand ins Krankenhaus muss, der eine Demenzerkrankung hat, eine Mappe mitgeben, wo die wichtigsten Sachen drin sind. Falls sie dir nicht mehr erinnern kann, wie er gerade heißt. Oder nicht mehr weiß, wann er geboren ist. Kann alles passieren, passiert ja sogar uns manchmal, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir irgendwo sind, dass uns das Geburtsdatum nicht auf die Schnelle einfällt. Speziell von den eigenen Kindern, wenn man Stress hat, vergisst man es. Da ist es auch so, das heißt, viele Dinge in der Mappe und auch Dinge in der Mappe, die dem Patienten vertraut sind oder die der Person vertraut sind. Bilder, weil dann kann das Krankenhauspersonal zum Beispiel auch nachfragen. Ah, ist es ihre Frau, sind es ihre Kinder? Dann hat man einen Bezug. Gerade auch, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist, wenn jemand im Ausland geboren ist, ist das auch ein wichtiger Punkt, weil dann weiß man, warum keine Reaktion kommt.
Wenn ich jetzt einen Angehörigen habe und wie gehe ich da am besten dann damit um, wenn der sehr viel jammert oder sich an Dinge zurücksehnt, die er nicht mehr haben kann? So wie das ins Heimatdorf zurück oder solche Themen.
Und dann gibt es einfache Dinge, wie vielleicht gibt es nur ein Schild aus dem Heimatdorf oder es gibt irgendwelche Fotos aus dem Heimatdorf, am besten in Schwarz-Weiß. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Es gibt viel, viel Informationen mittlerweile in Büchern, im Internet. Natürlich kann man nicht mehr alles zurückholen, aber viele Erinnerungen sind noch da und es gibt ja wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Gleichaltrigen, die Fotos haben. Man hat viel, viel Fotos daheim, das weiß ich von meiner Großmutter zum Beispiel, aber wie die dann schon sehr alt war, wusste niemand mehr, wer auf den Fotos drauf ist. Das ist auch noch ein Tipp, bei Zeiten anfangen die Bilder beschreiben hinten mit den Namen der Leute, weil das ist auch eine Beschäftigung, was man sich später anschauen kann. Weil wenn ich in meine Entwicklung zurückgehe, so wie das bei der Demenz der Fall ist, kann ich mich vielleicht erinnern, das sind meine Onkeln und Tanten, aber meine Kinder haben die Onkeln und Tanten möglicherweise nie gesehen. Damit holt man auch ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart.
Wie gut ist es, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen? Stützt das einfach nur den Patienten, verschlimmert das die Krankheit oder ist das quasi irrelevant?
Nein, das verschlimmert die Krankheit nicht, weil wenn die Person immer von dem redet, dann ist sie vielleicht gerade in der Zeit. Das erklärt ja auch, warum Demenzpatienten oder Menschen mit Demenz sie oft im Spiegelbild nicht erkennen, weil die Person schaut aus wie 80, ist aber vielleicht so weit zurück, dass sie vielleicht im Jugendalter ist. Und im Jugendalter hat sie die Person ja als alter Mensch nie gesehen. Das heißt, eigentlich holt man ja nichts her, was für die Person nicht gerade aktuell ist. Für uns ist das. Denkt nicht immer an die Vergangenheit, das ist vorbei. Aber für die Person, die eine Demenz hat, ist es so, das ist jetzt gerade Thema. Das heißt, die Angehörigen sind auch sehr gefordert. Man muss ja immer einsteigen auf die Situation, die gerade da ist.
Kann man das sagen oder kann man das nicht sagen? Wie fühlen sich Menschen mit Demenzerkrankung, mit beginnender Demenzerkrankung? Kann man das vielleicht noch eher sagen?
Mit beginnender Demenzerkrankung kann man das sagen. Ich habe eine sehr nette Patientin in einem oder eine sehr nette Bewohnerin in einem Seniorenwohnhaus gehabt, wo ich gearbeitet habe. Wenn die einen guten Tag hatte, hat die immer zu mir gesagt, sie wissen ja überhaupt nicht, wie furchtbar das ist. Es ist, wie wenn ein Loch in der Seite ist. Ich kann mich erinnern, es ist was, aber ich weiß nicht, was auf der Seite steht. Das war für mich sehr spannend. Die war zum Beispiel schon relativ dement, aber in den klaren Momenten wusste sie, dass da irgendwas draufsteht auf der Seite. Und das Vergessen und dass einem die Sachen nicht einfallen, wie ein Ding heißt, ist sehr schwierig. Das beschreiben die Leute auch. Und dann helfen halt immer alle aus und man wartet nicht. Vielleicht kommt ja das Wort. Das ist, wir alle wollen helfen. Aber manchmal ist vielleicht ganz gut, wenn man nicht herausschießt.
Was ist jetzt, wenn sich der oder die nicht so schöne Momente aus der Vergangenheit erinnert, die vielleicht, über die vielleicht nicht gesprochen wurde?
Nein, da habe ich auch wieder ein Beispiel. Ich habe ja sehr viele unterschiedliche Leute mit Demenz bisher erlebt, wo auch spannend ist, bei manchen Themen bleiben sie vorsichtig. Das, was sie immer gelernt haben über den Zweiten Weltkrieg, spricht man nur vorsichtig. Das bleibt auch so bei vielen, bei manchen, die aber durch den Zweiten Weltkrieg positive Erfahrungen hatten, die gibt's auch, da hat die Patientin über 95 oder 98, die hat gesagt, so schlecht war es nicht, weil das erste Mal habe ich Schuhe gekriegt und ich habe auch fortgehen dürfen. Das hätte ich sonst nie dürfen. Das heißt, wir sehen manche Zeiten vielleicht als nur negativ, aber die Leute, die das erlebt haben, sehen auch die kleinen positiven Aspekte.
Wie hole ich mir jetzt als betreuende Person am besten Hilfe? Sollte ich da präventiv schon was machen oder erst, wenn ich selber merke, puh, eigentlich überlastet mich die ganze Situation?
Präventiv Hilfe wäre immer gut, aber wir alle neigen dazu, uns erst Hilfe zu holen, wenn es brennt. Das ist jeder von uns. Also nahezu niemand holt sich Hilfe, außer man hat vielleicht im Umfeld erlebt, wie geschafft jemand ist, der einen Demenzpatienten betreut. Dann denkt man sich vielleicht, so möchte ich das nicht haben. Aber ansonsten, glaube ich, neigen wir alle dazu, erst Hilfe zu holen, wenn es brennt.
Gibt es noch Tipps, die du unseren Hörern weitergeben kannst?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den Haushalt sicherer zu machen. Das kann jetzt sein, dass man für den Herd irgendwelche Zwischenschaltungen macht, dass er sich nach einer kurzen Zeit ausschaltet oder den Herd überhaupt absteckt und wieder einen alten Tischherd nimmt, der eingeheizt werden muss. Brandmelder sind ein großer Punkt. Ein Feuerlöscher würde ich auch immer in der Nähe haben. Man weiß ja nie, schadet ja auch generell nicht. Dann, wenn es das Ich glaube, das gibt's auch so Wasserregulatoren, also dass man nicht das Wasser laufen lassen kann ohne Ende. Ein Punkt ist auch, wenn der Angehörige zum Herumwandern neigt. Das ist manchmal so. Am Land ist vielleicht besser, weil die Nachbarn wissen, das ist der Herr Meier, der Herr Müller oder der Herr Sunzwer oder die Frau Meier. Die geht herum. Aber ansonsten gibt's auch zum Beispiel Stöcke, die ein GPS haben. Das ist auch ein Punkt, den man vielleicht vorzeitig besprechen sollte, ob die Person, die von Demenz betroffen ist, sowas später mal haben möchte. Dass man die Person einfach orten kann. Es gibt ja immer wieder Beispiele, dass die Menschen dann verschwinden, weil man nicht weiß, wo sind sie hingegangen. Und ein Punkt ist noch so eine Rufhilfe. Also das sind diese Knöpfe, wo man aufgedruckt. Da wird immer gesagt, ja, ich erreiche das Handy eh. Nein, manchmal erreicht man das Handy nicht, hat die jetzt eine Landwirtin. Eine Landwirtin, die ist im Hof gestürzt, die hat bis jetzt alles alleine gemacht. Und dann war dieses Blitzeis und da ist sie gestürzt. Und dann ist sie im Hof gekniet und hat gerufen. Und anscheinend hat sie lange gerufen und dann hat es der Nachbar gehört. Aber alleine, wenn der Nachbar sie nicht gehört hätte, hätte sie niemand gefunden, lange. Und hätte sie eine Rufhilfe, hätte sie zumindest aufgedruckt können. Und wenn man aufgeregt ist und in einer Stresssituation, kann man auch keine Handynummer mehr wählen, weil man weiß keine Handynummern mehr.
Worauf sollte ich jetzt im Gespräch mit einem Demenzkranken, mit einer demenzkranken Person achten? Gibt es da Dinge oder Tipps, die du uns geben kannst?
Also wichtig ist einmal immer nur eine Information in den Satz packen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir einkaufen. Und nicht, jetzt gehen wir einkaufen, dann fahren wir noch was abholen und dann kommt der Paul auf Besuch. Das ist einfach zu viel Information. Dann Fragen stellen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Nicht, was möchtest du heute essen? Sondern zum Beispiel, wenn man weiß, die Person hat immer gern Erdäpfelgulasch gegessen oder Fischgulasch. Möchtest du heute Fischgulasch oder möchtest du Erdäpfelgulasch? Da kann man sich nur entscheiden. Oder man fragt einfach nur, willst du Fischgulasch? Dann kann der Ja oder Nein sagen. Alles, was mit Ja und Nein zu beantworten ist, ist am einfachsten. Weil wenn wir viele an Informationen kriegen, müssen wir einmal nachdenken und manchmal sagen wir dann nichts. Also macht es der Demenzkranke natürlich auch, weil es zu viel ist. Schwierig ist natürlich für den Angehörigen, wenn die Person nicht reagiert und man dann immer wieder nachfragt. Hast du mich gehört? Hast du mich gehört? Hast du mich gehört? Dann kommt einfach nichts mehr. Das ist wie mit Kindern, die stellen dann auf Durchzug, da geht dann nichts. Klare Informationen, kurze Informationen, das ist der Hauptpunkt. Und nicht sagen, das hast du mich jetzt schon 20 Mal gefragt, das habe ich dir schon gesagt. Das ist keine Antwort, mit dieser Antwort kann die Person nichts anfangen. Und manchmal hilft es vielleicht einfach, die Sachen aufschreiben, solange die Person noch gut lesen kann. Bin einkaufen, bin im Garten, bin irgendwas abholen. Kurze, klare Informationen. Wenig Vorwürfe, wir alle neigen dazu, wenn es nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, dass wir sagen, ja, das wird nichts ändern, weil die Person das so nicht wahrnehmen kann. Ein Mensch mit Demenz möchte, so wie wir alle, Bestätigung für irgendwas, was er gut macht. Und wenn es Serviettenfalten ist, dann lassen sie ihn halt das ganze Jahr Serviettenfalten, wenn er das gern macht. Manche Menschen machen das gern oder sortieren. Aber auch eine Anerkennung dafür und auch sagen, das hast du gut gemacht. Jeder braucht eine Anerkennung. Vielleicht auch, wenn es verglichen mit früher nur mehr ein Minimum ist, möchte man trotzdem gelobt werden.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Was man heute mitnimmt, du musst das nicht alleine schaffen. Demenz verändert vieles, aber es gibt Wege, Hilfe und kleine Schritte, die den Alltag leichter machen können. Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden begleitest, hol dir Unterstützung, sprich mit Menschen, denen du vertraust und achte auch auf dich selbst. Alle Hilfsangebote und Informationen zum Thema Demenz und Unterstützung findest du in den Shownotes und bei uns auf der Website www.landwirt-media.com. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge geholfen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und wenn du den Landwirt abonnierst, um auch darüber hinaus immer gut informiert und begleitet zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Landwirt-Team.